Der Papst kommt nach Hause und trotzdem wird ein bisschen gefremdelt, denn Benedikt XVI., der jetzt schon etwa 30 Jahre lang im Ausland lebt, er sieht sein Mutterland ähnlich wie Spanien oder Frankreich als ein vom Säkularismus befallenes Gebiet, das dringend wieder fürs Christentum zurückgewonnen werden müsste. Nicht der Islam und auch nicht die Kirchen der Reformation sind für den Papst das eigentliche Problem, sondern vielmehr die, so wörtlich, neue Welle einer drastischen Aufklärung oder Laizität. Den deutschen Bischöfen sagte Benedikt vor ein paar Jahren in einer freigehaltenen Rede:
Wir sind in Deutschland gewöhnt und ich als Professor auch ganz besonders, dass man vor allem Probleme sieht. Wir wissen, dass Säkularisierung und Entchristlichung vorangehen, dass der Relativismus wächst, dass der Einfluss der katholischen Ethik und Moral immer geringer wird. Nicht wenige Menschen verlassen die Kirche oder wenn sie bleiben, akzeptieren sie doch nur ein Auswahlchristentum, einen Teil der katholischen Lehre. Besorgniserregend bleibt die religiöse Situation im Osten, wo ja, wie wir wissen, die Mehrheit der Bevölkerung nicht getauft ist und keinerlei Kontakt zur Kirche hat, oft überhaupt nichts von Christus, von der Kirche weiß. Die Menschen kennen Gott nicht, kennen Christus nicht.
Wir sind zum Missionsland geworden, so zitiert der Papst den deutschen Bekennerjesuiten Alfred Delp. Und nicht umsonst führt ihn sein Besuch in der zweiten Septemberhälfte erstmals als Papst auch auf das Gebiet der früheren DDR, in eine Region, wo nach seinem Eindruck gar nicht Neuevangelisierung, sondern eigentlich Erstevangelisierung geleistet werden müsste.
Ein neues Heidentum ist da und es genügt nicht, dass wir die bestehende Herde versuchen zu erhalten, das ist sehr wichtig. Aber es ist die große Frage danach da, was ist eigentlich das Leben? Und wir müssen, denke ich, alle miteinander versuchen, neue Weisen zu finden, wie wir in diese heutige Welt hinein wieder das Evangelium tragen, dort wieder Christus verkünden und den Glauben aufrichten können.
Deutschland ein Missionsland, dabei hatte es noch vor ein paar Jahren geheißen, wir sind Papst. Ein erster Schwerpunkt der Papstreise, wenn man es rein chronologisch sieht, wird die Politik. Josef Ratzinger, übrigens neben Bundespräsident Wulff und Schwedens Königin Silvia, das dritte lebende Staatsoberhaupt, das aus Deutschland kommt, er ist ein Staatsgast. Und er hält eine Rede vor dem Deutschen Bundestag in Berlin, die, das ist noch untertrieben formuliert, mit Spannung erwartet wird. Erzbischof Jean-Claude Périssé ist der päpstliche Nuntius in Deutschland und man möchte wetten, dass er schon einen Entwurf der Rede auf seinem Schreibtisch hat.
Wenn wir eben am Fronton des Bundestags liest, dem deutschen Volk, das bedeutet, dass wenn der Papst zu den Abgeordneten redet, er redet zu ganz Deutschland, zu der ganzen Bevölkerung. Und was wird er bringen als Oberhaupt der katholischen Kirche? Er wird in seinem Amt eben treu bleiben. Das heißt, dass die religiösen Werte haben einen Sinn für unser irdisches Leben. Denn die heutige Gesellschaft braucht offene Fenster zum Himmel. Unsere Gesellschaft braucht Hoffnung für die Zukunft.
Der Papst werde, so glaubt der Nuntius in seiner Ansprache vor dem Bundestag, genau dies ansprechen, dass Deutschlands Gesellschaft Hoffnung braucht und religiöse Werte, um zukunftsfähig zu bleiben.
Jeder dann bleibt frei, eben diese Anweisungen anzunehmen oder nicht. Aber der Papst soll das machen, als eben derjenige, der wegen seines Amtes als Nachfolger Petri und als Haupt der katholischen Kirche, dass man für diese Gesellschaft, für die Kirche diese Werte anerkennen, dass man die wieder zur Geltung bringt.
Es ist etwas Besonderes, dass der Papst im Bundestag eine Rede hält.
Das sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch von Freiburg.
Bisher war es nur so, dass Papst Johannes Paul II. Vor dem Sejm in Warschau gesprochen hat und vor dem Parlament in Italien.
Und Benedikt selbst hat immerhin vor genau einem Jahr eine Rede im historischen britischen Parlament von Westminster gehalten. Das war's dann aber auch schon mit Päpsten und Parlamenten.
Und insofern ist es eine Auszeichnung für den Papst, dass er eingeladen wurde. Auch eine Auszeichnung für uns, dass er in seinem Heimatland dann im Bundestag spricht. Er hat damit auch die Möglichkeit und die Chance, tatsächlich das gute Verhältnis zwischen Staat und Kirche in Deutschland zu würdigen und zugleich zu zeigen, wie die Partnerschaft zwischen Staat und Kirche beide nützt. Dem Staat und der Kirche und auf die Werte hinzuweisen, vor denen unsere Gesellschaft lebt, die sie selbst nicht garantieren kann, wofür wir als Kirche tatsächlich entscheidend stehen.
Er verspreche sich vom Papstauftritt im Bundestag entscheidende Impulse nicht im religiösen Sinn, sondern im Sinn unserer Gesellschaft, sagt Erzbischof Zollitsch.
Denn wir spüren, unsere Gesellschaft ist in Gefahr, immer weiter auseinanderzukommen, die Werte, von denen sie lebt und das Fundament, auf dem sie steht, eher zu vergessen. Und da ist es gut, solch einen, möchte fast sagen, prophetischen Mann zu haben, der uns dann an diese Fundamente erinnert und in seiner Weise, das ist eine große Kunst, die er hier hat, auch die Dinge in die Sprache zu bringen, dann auch das uns verständlich zu machen.
Noch vor 2 Jahren herrschte zwischen dem Vatikan und der deutschen Regierung tiefe Verstimmung, weil Bundeskanzlerin Angela Merkel den Papst für seinen Kurs im Fall Williamson kritisiert hatte. Und auch letztes Jahr auf dem Höhepunkt der Missbrauchsdebatte hätten viele sich nicht vorstellen können, dass im Jahr 2011 Papst Benedikt unter der gläsernen Kuppel des Reichstags zu den Abgeordneten sprechen würde. Könnte das Thema Missbrauchsskandale einen Schatten über die Papstreise werfen?
Der Heilige Vater kennt die Situation genau, darüber haben wir gesprochen. Es geht auch darum, wie er ein Zeichen setzen wird. Das sind wir gemeinsam mit ihm überlegen. Aber es wird nicht so sein, dass nun diese Missbrauchsdebatte oder all das, was wir spüren, was in der Kirche nicht so gewachsen ist, wie wir es heute wollen, dass das Ganze überrollt.
Keine Nabelschau, das wünscht sich auch der frühere Präsident des Europaparlaments, der Politiker Hans-Gerd Pöttering vom Papstbesuch.
Ich hoffe, dass dieser Besuch auch deutlich macht, dass das, was der Papst auch in seinen früheren Aufgaben als Kardinal und als Erzbischof von München immer wieder zum Ausdruck gebracht hat, das große Bekenntnis zur Einheit Europas.
Noch wichtiger ist dem Unionspolitiker Pöttering aber der zweite große Akzent der Papstreise, die Ökumene.
Deutschland ist geprägt natürlich durch den katholischen Glauben, aber eben auch durch den Glauben der evangelischen Kirche, durch Martin Luther. Und wenn der Papst Wirkungsstätten von Martin Luther besucht, dann wird damit auch zum Ausdruck kommen der Wunsch nach Ökumene.
Die Ökumene also, sie ist der zweite große Akzent beim Papstbesuch geworden. Denn anfangs war sie nur ein Programmpunkt unter vielen weiteren.
Das war eben doch eine sehr schöne Erfahrung, dass der Papst das möglich gemacht hat. Im Vorfeld ging es ein bisschen hin und her, welches Zeitbudget zur Verfügung stehen wird, welches der richtige Ort ist, was dem Papst zumutbar ist an zeitlicher Belastung, auch an Belastung des Ortswechsels. Und das ging auf den Papst selber zurück, dass nun dieses Format gefunden wurde, das auch unseren Wünschen und unserer Vorstellung entsprach.
Das sagt der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Nikolaus Schneider. Einem Briefwechsel zwischen ihm und Benedikt ist es zu danken, dass das Treffen des Papstes mit Lutheranern kräftig aufgewertet wird. Benedikt wird zwar nicht die Wartburg besuchen, in der einst Luther die Bibel eindeutschte, aber er geht ins Erfurter Augustinerkloster, in dem Luther im 16. Jahrhundert als Mönch lebte, vor der Spaltung. Ein großer Schritt für einen Papst, findet Erzbischof Zollitsch.
Da wollte er ein Zeichen setzen und hat deswegen selbst Wert darauf gelegt, dass es nicht nur einer kurzen Begegnung sind des Gespräches miteinander kommt, das wird der Anfang sein, sondern auch der zweite Teil dabei ist, nämlich, dass wir gemeinsam beten, gemeinsam Gottesdienst feiern und damit uns gemeinsam an Gott wenden, damit auch ein Zeichen nach außen geben. Wir, die katholische Kirche, die Kirche der Reformation, wir haben das gleiche Fundament und wir suchen auch von diesem Fundament aus immer mehr auch die Einheit zu verwirklichen, die Jesus Christus uns aufgetragen hat.
Präses Nikolaus Schneider wird den Papst im Augustinerkloster begrüßen. Inwiefern das ökumenische Spitzentreffen dort kirchengeschichtlich mal eine Rolle spielen wird, das dürfte sich aus seiner Sicht erst sehr viel später herausstellen.
Das hängt natürlich davon ab, ob dieses Treffen gelingt ob von diesem Treffen Anstöße ausgehen, ob wir Dinge sagen können, die dann auch wirklich gehört werden und die für die Menschen wichtig sind und die einfach Perspektiven öffnen und für unser gemeinsames Glaubenszeugnis wesentlich werden.
Laut Präses Schneider wird es im Erfurter Kloster zunächst im kleinen Kreis Statements und ein Gespräch zwischen den zwei Delegationen geben, den Katholiken mit dem Papst auf der einen, dem Rat und der Synode der EKD auf der anderen Seite. Schneider will sich bei diesem Gespräch vom Ort herausfordern lassen. Hier ist Luther einst in den Augustinerorden eingetreten. Hier wurde er Priester und feierte er seine erste Messe.
Mir geht es darum, Martin Luther als ein Scharnier zu verstehen. Ein Scharnier zwischen unseren beiden Kirchen. Das hat viele gute Gründe, die mit der Historie selber zu tun haben. Martin Luther wollte die Kirche reformieren. Nichts anderes. Und es hat auch mit seiner Theologie zu tun. Er ist von Augustin geprägt, davon versteht auch der Papst sehr viel. Es ist die Gnadentheologie des Augustin, es ist die Konzentration auf Christus. Und ich denke, das verbindet uns und ist Ausdruck unserer Gemeinsamkeit, also Luther ein Scharnier.
Ich kann natürlich das, was der Heilige Vater sagen wird, nicht vorwegnehmen, aber er ist sich dessen bewusst, dass natürlich dort auch die Worte, die er zu Martin Luther sagt, dass die dann tatsächlich auch sehr wichtig sind.
Das meint der katholische Erzbischof Zollitsch dazu. Und Erzbischof Perisset, der päpstliche Nuntius in Berlin, formuliert pointiert:
Der Papst wird gerade dort anwesend sein, wo Luther als Mönch und Priester in der Zeit vor der Reformation gewirkt hat.
Das werde schon in sich eine ökumenische Sogkraft entwickeln, vermutet Roms Mann in Berlin. Beim Lesen der Werke des Papstes könne man sich davon überzeugen, dass er die Werke Luthers sehr gut kenne.
Dass der Papst den Luther in seiner Zeit verworfen hatte, weil er wollte nichts mehr zu tun haben mit dem Bischof von Rom, dass heute der Bischof von Rom dort kommt, ist eben ein Zeichen, das für die ganze Ökumene wichtig ist.
Der Lutheraner Schneider warnt vor zu hohen Erwartungen an das Gespräch zwischen Papst und EKD. Man dürfe die Latte nicht zu hoch hängen. Er erwarte sich allerdings auch vom Papst einige Worte zu Luther. Und außerdem wolle er beim Treffen das 500. Jubiläum der Reformation ansprechen. Es wird 2017 begangen.
Von meiner Seite heraus kann ich nur sagen, es soll einen starken ökumenischen Akzent haben und es soll keine Protz- und Jubelfeier werden in dem Sinne, dass wir uns dann sozusagen unser Licht hell scheinen lassen auf dem dunklen Hintergrund des mittelalterlichen Katholizismus und des verrotteten Papsttums zu dieser Zeit und was man alles schön macht. Das alles wollen wir nicht, sondern wir wollen deutlichen ökumenischen Akzent haben für die Gegenwart, denn es soll ein kräftiges Glaubenszeugnis in der Gegenwart sein. Und das geht nur ökumenisch.
Also Luther- und Reformationsjubiläum. Diese zwei Punkte stehen auf dem Spickzettel des Papstes für Erfurt. Und vielleicht, so meint Erzbischof Zollitsch, kommt man ja im Gespräch noch auf andere Punkte, wo es sich lohnen würde, das ökumenische Gespräch nochmal zu vertiefen.
Und das wäre für mich ein schöner Impuls, wie es ähnlich war, als Papst Johannes Paul II. Bei seinem ersten Besuch den Auftrag gab, schau doch mal in der Rechtfertigungslehre intensiver nach. Und es hat zwar Jahre gedauert, aber es hat dazu geführt, dass wir in der Rechtfertigungslehre eine gemeinsame Erklärung zustande gebracht haben. Wir sagen können, das, was eigentlich der Auslöser war für die Reformation, nämlich die Frage, wie finde ich einen gnädigen Gott, dass das nicht mehr die trennende Frage heute ist.